Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 24 von Sideline, der USL-Podcast. Wie immer zu hören bei meinsportpodcast.de. Und wie immer mit dabei meine bessere Hälfte. Hallo Anne.
Schönen guten Tag.
Ich dachte, bevor wir in unsere schönen Spielanalysen gehen, gehen wir doch mal in ein paar kleine Gesprächsthemen zum Anfang. Und ich denke, das Größte ist die aktuellste News in der Liga. Denn Phoenix Rising hat ihren Trainer entlassen. Was hältst du davon, Anne?
Na, an sich ist es ja gar nicht so verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass Phoenix sonst immer eines dieser Top-Teams der USL Championship ist. Diesem Jahr aus irgendeinem Grund es überhaupt nicht geklappt hat und man bis dato fast nur Niederlagen kassiert hatte. Nee, ganz so schlimm war es nicht, aber man hat einfach sehr, sehr viele Niederlagen kassiert, die man sonst so gar nicht gewöhnt war. Und krebelt da so ein bisschen im unteren Tabellenbereich vor sich hin und muss mittlerweile schon ein bisschen hoffen, ob man es noch in die Playoffs schafft oder nicht. Von daher war das jetzt auch nicht so sehr verwunderlich. Ob es dann aber die Lösung des Problems ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Man muss halt sagen, dass er seit 2018, also mittlerweile seit 4 Jahren und 2 Monaten Trainer dort war und hat mit dem Club eine Menge erreicht. Also er wurde 2-mal Conference-Titelsieger, war eigentlich in jedem Jahr oder fast jedem Jahr mit in den letzten Playoff-Spielen dabei, hatte jedes Jahr viele Spieler in der All-Star-Auswahl und so weiter und so weiter. Also er hat Phoenix wirklich auf ein neues Niveau gehoben. Aber dieses Jahr, und ich glaube auch zu wissen, woran es liegt, hat er es nicht hinbekommen.
Was ist denn deine Theorie?
Die Hauptsache, die Phoenix gut gemacht hat und die auch im USL-Artikel erwähnt wird, ist deren gute Offensive. Denn die hatten jahrelang mit die beste Offensive der kompletten US-Profi-Fußballteams der Männer. Und dieses Problem haben sie in der aktuellen Saison. Junior Flemings, der oft traf, ist seit mehr als einem Jahr nicht mehr da. Und seit diesem Sommer fehlt ihnen Solomon Asante, deren Top-Stürmer, der in etwas mehr als 100 Phoenix-Spielen 100 Scorer geschossen hat. Und das, was sie jetzt vorne im Sturm haben, kann halt nicht ansatzweise so liefern. Und da hilft dann auch ein Ben Lund nicht viel, der zwar viel den Kasten sauber hält, wenn vorne halt wenig Tore kommen.
Ja, da muss man sich aber auch fragen, ist das einzig und allein die Schuld des Head Coaches oder ist da nicht auch im Management schon extrem was falsch gelaufen? Müssten auch die nicht eigentlich dann für sich entsprechende Entscheidungen treffen? Weil meistens ist es ja so, der Head Coach darf zwar mitreden, wen er im Team haben will, aber die vollumfängliche Entscheidung liegt meistens nicht dort. Deswegen weiß ich nicht, ob das so der einzig und alleinige Grund ist. Oder also natürlich, das Management muss jetzt gerade irgendwie oder muss so langsam mal reagieren, nachdem es zwar in den letzten Spielen etwas besser aussah als zwischendurch, aber ob das wirklich so die, naja, ob das die wahnsinnig beste Entscheidung ist, muss man sich dann auch mal fragen. Und vor allem, ob sie nicht auch mit einer Schuld tragen, weiß ich nicht, ob sie sich da mal Gedanken gemacht haben. Wahrscheinlich nicht. Es ist leichter, die Schuld auf jemand anderes abzuwälzen.
Wenn ich aus Erfahrung meines Herzensteams reden kann, ich finde, die Entscheidung kommt zu spät. Wir sind jetzt nach 24 Spielen nicht mehr so weit von den Playoffs entfernt. Und ich denke, wenn sie wirklich noch viel hätten rumreißen wollen, hätten sie schon nach den ersten 10 Spielen oder so den Trainer entlassen sollen. Das war bei uns, also Oklahoma City Energy FC, letztes Jahr ähnlich. Wir haben zu lange an dem Trainer festgehalten. Als es dann quasi gar nicht mehr anders ging, haben wir den Interimscoach, also den Co-Trainer zum Interim gemacht, der das Ruder dann rumgerissen hat und wir dann kurz vor knapp an den vor den Playoffs gescheitert sind. Hätte man das früher durchziehen können, hätte er viel mehr Zeit gehabt, mit seinem Team klarzukommen. Und so kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der mögliche neue Head Coach von Phoenix jetzt mega viel erreichen wird. Klar, mit Phoenix schaffst du es trotzdem irgendwie in die Playoffs, auch weil sie ja noch dicht dran sind. Aber an sich finde ich, dass der Wechsel zu spät kommt.
Allerdings hätte man das gar nicht in den ersten 10 Spielen machen können, weil an sich hat es für Phoenix ja gar nicht so schlecht gestartet. Klar, das erste Spiel war ein Sieg, danach die beiden Spiele waren Niederlagen, danach folgten aber nur noch Siege. Bis zum Mai. Und ab Mai fing dann die katastrophale Zeit an, in der es lediglich 3 Siege seit Mai sozusagen gab. Also in den ersten 10 Spielen hätte man es jetzt noch nicht machen müssen, aber man hätte eigentlich im Juni, spätestens im Juli schon reagieren müssen. Weil da war es ja wirklich katastrophal, dass dann eine Niederlage nach der anderen kam. Und wenn es keine Niederlage war, dann war es halt meistens ein ganz langweiliges Unentschieden. Und ganz langweilig ist fast immer 0-0 bei ihnen.
War von mir auch nur eine metaphorische Beschreibung, eben nach einem relativen Anfang und nicht direkt erst nach fast ja gefühlten 3/4 in der regulären Saison. Hätten auch da 15 Spiele sein können. Du weißt, worauf ich hinaus wollte. Sonst ist eigentlich in der Liga, fand ich jetzt nicht so viel passiert. Bei meinem Herzensverein rührt sich wieder was. Ja, ihr wisst, Oklahoma City hat dieses Jahr Pause. Es ist immer nicht ganz klar, ob sie jetzt weitermachen ab nächstem Jahr oder nicht. Es gab jetzt einige Posts zum Thema Stadion, weil das ja umgebaut wird oder renoviert wird. Das Thema kam auch in ein paar wichtigeren US-Sendungen vor und alle haben so durch die Bank weg so das Thema, ihre Quellen sagen, dass wir nächstes Jahr zurückkommen. Keiner hat es bisher irgendwie hundertprozentig bestätigen können, aber es würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Wäre auf jeden Fall ganz gut, zumindest für dich und die Fans. Naja, man muss abwarten. Die Bestätigung kann ja nur von Oklahoma selbst kommen. Bis dato waren sie ja immer sehr langsam, was die Verbreitung von News angeht.
Oh ja, also ab und zu mal so Nachrichten und Bilder von einer Platzrenovierung. Das war's bisher aktuell. Ich habe noch eine kleine positive Nachricht von uns. Denn indirekt ist unser Podcast in den USA gewesen. Denn ich war zu Gast im Down in the Valley Podcast aus Texas, der sich mit RGV beschäftigt. Und ich konnte da ein bisschen zum Club natürlich mitreden, ein bisschen was zu reden. Themen, die den Club beherrschen und hatte auch so ein bisschen Werbung machen können für uns als Deutsche, dass wir auch interessiert sind am US-Fußball. Und das sorgt immer wieder für eine gute Laune, wenn sie wissen, dass der große Teich doch Interesse hat an ihrem, nun ja, für Europäer nicht immer ganz einfachen Fußball dort drüben.
Heimlich bist du doch ein kleiner RGV-Fan.
Ja, hatte ich schon auch so gesagt, mittlerweile ist es mein Zweitverein geworden. Die haben sehr viele Parallelen zu Oklahoma und sind genauso grottig, aber irgendwie mag man die Toros.
Ich sehe auch schon eine gewisse Parallelität zu deinem anderen Herzensclub im deutschsprachigen Raum.
Ja gut, der Club wurde mir in die Wiege gelegt, den Rest habe ich mir ausgesucht. Also für den deutschen Verein kann ich nichts, für den Rest, da bin ich selber schuld.
Wir können ja aber mal die Folge verlinken, wenn sie denn schon online ist.
Wenn du nichts hast, würde ich vorschlagen, dass wir von guter Laune zu einem Chaos-Tag wechseln.
Du meinst zu einem Chaos-Team vor allem? Fällt mir auf Anhieb ein Team ein. Und wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, haben wir sogar vorausgesagt, dass das passieren wird. Dass in dieser Partie sehr viele Tore fallen werden. Weil beide Teams sehr dazu neigen, also das eine Team neigt sehr dazu, das ist das Team, was ich als Chaos-Team bezeichnen würde, viele Tore zuzulassen. Das andere Team schießt sehr viele Tore und deswegen, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, hatten wir das schon vorausgesagt. Ich spreche natürlich über die Colorado Springs Switchbacks, die El Paso zu Gast hatten. Und wenig überraschend gab es tatsächlich viele Tore bei dieser Partie. Weißt du denn noch aus dem Kopf, wie viele es waren?
Ja, es war ein 8-Tore-Spiel, das nach 10 Minuten hätte eigentlich entschieden sein müssen, wenn man das gut verteidigt hätte.
Wenn man nicht die Switchbacks ist, die kurzerhand eine 3-Tore-Führung aus der Hand gegeben haben.
Ich fand die Tore durchaus sehenswert, die Switchbacks gemacht haben. Auch wenn die, wie ich fand, die ersten zwei eher auf Abwehr- und Torwartfehlern basiert haben. Also beim 2-0 zum Beispiel rannte ein Verteidiger mit dem Stürmer Richtung Tor, war dicht an ihm dran. Der Keeper kommt rausgerannt und bietet so dem Stürmer die Gelegenheit, entspannt rüber zu lupfen. Das heißt, das war in den ersten 6 Minuten, da gab es gleich 2 krassere Abwehr- oder Torwartfehler. Das dürfte schon die Moral kurzzeitig beschädigt haben, wie ich finde.
Ja, also ich fand sogar, ja, alle 3 Tore gehen absolut in die Richtung. Bei das erste Tor habe ich irgendwie ein bisschen anders gesehen. Da war meines Erachtens nach irgendwie die Situation, dass der Verteidiger von seinem Mitspieler den Ball zugepasst bekommt. Und an sich ist die Situation komplett ungefährlich. Das Problem ist aber, er läuft quasi vor dem Ball weg. Er will sich noch ein bisschen weiter nach hinten fallen lassen mit dem Ball, beziehungsweise in dem Fall nach außen, und will sozusagen, dass der Ball da zu ihm rollt und missachtet, dass da ein Gegenspieler auf ihn zugestürmt kommt und sich dann den Ball einfach schnappt, weil er einfach nicht dem Ball entgegengelaufen ist, um ihn dann weiterzupassen, sondern sich dementsprechend viel zu viel Zeit gelassen hat. Beim 2-0 geht es fast in eine ähnliche Richtung. Auch da ist es, dass der Ball im Mittelfeld sogar abgenommen wird. Auch wieder, weil völlig fahrlässig mit dem Ball von El Paso umgegangen wurde. Und danach fehlt dann nur noch ein langer Pass auf Barry. Der bedankt sich und macht sein 2. Tor in der Situation. Und das 3-0 ist quasi wieder genau das Gleiche. Im Mittelfeld wird der Ball verloren, langer Pass nach vorne, Tor. Es war von den Switchbacks prozentual ganz gut gemacht. Von der Verteidigung wahnsinnig schlecht. Also nicht nur von der Verteidigung, aber von der verteidigenden Mannschaft. Das war ja ein Kollektiv, was da versagt hat. War das wirklich grauenvoll. Die ersten 10 Minuten mussten sie auf jeden Fall ordentlich abhaken. Was glaubst du eigentlich, hat der Trainer in der Halbzeitpause gesagt von El Paso?
Puh, der ist ja erst frisch bei der Mannschaft. Also der, klar, also er kennt sie jetzt seit der Sommerpause quasi. Oder halt für sie die Winterpause. Aber ansonsten vermute ich, dass er sie zusammengeschissen hat und ihnen erklärt hat, dass er nicht nochmal Lust hat, sowas zu erleben wie gegen Las Vegas zum Saisonanfang. Und da scheint irgendwas getriggert zu haben, denn sie kamen doch ziemlich gut aus der Pause raus. Oder siehst du das anders?
Nö, da kann ich gar nicht widersprechen. Es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Auch da hat man in den ersten 10 Minuten die ganze Action gehabt. Und in der zweiten Halbzeit geht's fast in eine ähnliche Richtung. 53. Minute fällt ein Tor, 57. und in der 64. Also das muss man ihnen lassen. Und dann fällt sogar in der 67. Minute nochmal ein Tor. Gab es denn ein Tor, was dir besonders gefallen hat oder besonders aufgefallen ist?
Ja, das wäre eigentlich das letzte Tor der Partie, zu dem wir dann noch kommen. Mhm. Den Rest fand ich tatsächlich ganz gut gemacht, aber stellenweise dilettantisch verteidigt von Colorado. Daher war das so ein bisschen mein Gedanke. Also, ja, eine bessere Mannschaft hätte das eher verteidigt im Vergleich, was sie da offensiv gezeigt haben. Denn wie du schon sagtest, innerhalb von einer knappen Viertelstunde hat El Paso aus einem 0-3 ein 3-4 aus ihrer Sicht gemacht. Und das darf dir als Mannschaft, die eigentlich die Tabellenführung haben will und, glaube ich, Zweiter war vor dem Spieltag, das darf dir nicht passieren, egal gegen welche Mannschaft.
Eine Sache ist mir besonders aufgefallen bei dem, ich glaube, 3-2 war es gewesen. Das war eine Eckensituation. Und was die Switchbacks dort gemacht haben, war einfach, dass sie so ein bisschen auf Abseits spielen wollten anscheinend oder zumindest auf Abseits gehofft haben, weil während des Spielgeschehens heben mehrere Spieler der Switchbacks den Arm nach dem Motto, oh, hier ist ja Abseits, und vergessen aber weiter zu spielen. Und das nimmt El Paso natürlich gerne an und spielt weiter. Und dann macht der Passer auch noch natürlich sehr saubere Pässe. Der Stürmer steht dort, wo er stehen soll, hält nur noch den Fuß rein und der Ball ist im Tor. Das, was der Passer gemacht hat, war wirklich gut gemacht. Aber was die Switchbacks in der Situation gemacht haben, war auch gewissermaßen fahrlässig, weil da sich 2, 3 Spieler selbst aus dem Spiel genommen haben, indem sie einfach aufgehört haben zu spielen.
Würde ich so total unterstreichen. Und da beide Mannschaften irgendwie dachten, wir mögen glatte Ergebnisse, gab es in der 94. das letzte Tor der Partie, das auch mit eines der Tore der Woche, also zur Nominierung, gewählt worden ist. Es gab eine Flanke in den Strafraum, der Stürmer war völlig alleine, rennt ein paar Schritte nach vorne und haut den Ball per Kopfball in die Maschen. War, wie ich fand, eine sehr schöne Bewegung, ein recht hübsches Tor. Aber auch da hat man ihn halt völlig alleine gelassen. Und da war ja kein ansatzweise kein Verteidiger in der Nähe. Aber anyway, 90 plus 4. Minute, 4-4 für Colorado und damit auch der Endstand. Also nach dem 0-3, 3-4 hinten liegen und dann noch einen Punkt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob sich der Trainer am Ende freut, aber besser als das Ding noch zu verlieren, oder?
Ja, also ich glaube, wenn sie das verloren hätten, dann hätten die Fans Fahnen verbrannt und ähnliches. Also dann wäre ich als Fan auch richtig sauer gewesen, bei einer 3-0-Führung dann am Ende noch zu verlieren. Der 4-4-Treffer allerdings, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum er im Tor der Woche mit dabei ist, weil was er eigentlich nur ist, ist ein massives Versagen von El Paso, die einfach, also es stand ja nicht nur ein Spieler von, nicht nur ein Spieler von den Switchbacks frei, sondern gleich mehrere, die einfach direkt nebeneinander alle stehen und die El Paso-Spieler stehen quasi daneben, also nicht neben den Spielern, sondern sie stehen in einer Reihe daneben. Und das ergab gar keinen Sinn, wie sie da gestanden haben und war einfach unglaublich schlecht und fahrlässig, weil an sich hätten sie in der Situation gar kein Tor mehr verdienen müssen. Und sie hätten das Ding nach Hause schaukeln müssen. Aber das, also als El Paso-Fan wäre ich da richtig sauer geworden. Das war wirklich mehr als fahrlässig.
Verstehe ich völlig. Ich habe auch gedacht, ganz ehrlich, also beide Abwehrreihen konnten nicht zufrieden sein mit dem Tag. Also klar, wer ist bei 4 Gegentoren schon zufrieden, aber es war halt oft dilettantisch verteidigt und jetzt nicht zwingend immer eine total gute Einzelaktion des Gegners. Man auch stellenweise ja geistiger Kurzschluss und oder Standby-Modus in der Hinsicht. Wollen wir über die Harmlosigkeit von Tampa reden oder wollen wir vorher eine kleine Pause machen und den Zuhörern ein bisschen Zeit zum Kopfschütteln über El Paso geben?
Also ich würde vorschlagen, dass wir den Zuhörern auf jeden Fall Zeit geben, über beide Teams den Kopf zu schütteln, weil beide Teams ja massive Fehler gemacht haben, die nicht sein sollen. Und dann verdienen beide da wirklich den Kopfschüttler.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Dann wechseln wir in die Eastern Conference der USA Championship und gehen dann in ein kleines Topspiel. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Wir wechseln von einem chaotischen Spiel in der Western Conference zum Topspiel in der Eastern Conference. Und zwar reden wir von Louisville. Die hatten die Tampa Bay Rowdies zu Gast. Eigentlich eine spannungsversprechende Partie. Aber ist es auch so geworden, Anne?
Also, es ist ein Spiel geworden, was in eine andere Richtung ging, vermutlich, als wir es so erwartet hätten. Weil zum einen hätten wir eher erwartet, dass da mehr Tore fallen dürften. Und zum anderen gab es da ein Team, was irgendwie ziemlich underperformed hat und man das so gar nicht gewöhnt ist von ihnen, zumindest nicht, nachdem sie an den letzten Wochen sehr, sehr stark gespielt haben. Weil es gab ein Team, was keinen direkten Schuss auf das Tor hatte. Sie hatten ein paar Torschüsse, aber die gingen immer dran vorbei, beziehungsweise wurden geblockt. Aber so richtig aufs Tor, nicht ein einziger Schuss. Das ist ungewohnt. Oder würdest du es anders sagen?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte letzten Samstag, also ich, deutscher Zeit für mich, habe ich gedacht, okay, was guckst du denn jetzt an den Spielen abends an? Da dachte ich, okay, das Spiel kannst du ja eigentlich nicht gucken. Also das musst du ja gucken, das Spiel. Das ist ja ein Top-Spiel. Und ich sag mal so, es hat meinem Wachheitsgrad nicht wirklich viel geholfen, das Spiel. Da fand ich dann Memphis gegen Pittsburgh doch deutlich unterhaltsamer. Und ja, Tampa hat ziemlich, ich weiß, uns hört wahrscheinlich eine Tampa-Fan hinzu, auch wenn sie hinterher hängt. Aber Tampa hat mich doch echt enttäuscht, muss ich sagen. Also Louisville hätte das Ding eigentlich viel höher gewinnen können, als sie es am Ende getan haben. Aber Tampa fand ich eine Enttäuschung. Und die Abwehr hat sich wieder einen Bock reingelegt, wie in der Woche davor. Also irgendwie überzeugte mich die Rowdy-Truppe nicht.
Ja, verstehe ich völlig, sehe ich auch so. An sich die Partie wirklich relativ langweilig, mit nicht so vielen Chancen auf beiden Seiten, vereinzelte Chancen, klar. Und die einzige Szene, die dann zu einem Tor führt, ist in der 63. Minute. Und auch da ist es wieder ein grober Schnitzer, um es nett zu sagen, der stattfindet, weil nämlich auch da bekommt der Verteidiger den Ball zugespielt und verliert ihn an den herankommenden Stürmer und sieht dabei wirklich gar nicht so gut aus. Er läuft zwar noch mit, versucht das noch zu verhindern, aber ja, am Ende ist dann das Tor relativ leicht gefallen. Und das ist eine unnötige Niederlage für die Rowdies, die irgendwie nicht so richtig ins Spiel gefunden haben. Für Louisville natürlich gut, weil sie die 3 Punkte mitnehmen können und dann in der Tabellensituation das ein bisschen, ja, hilfreich war, könnte man sagen.
Oh ja, es ging am Wochenende um die Tabellenführung oder Tabellen-Top 3 in der Eastern Conference. Und da hat sich Louisville sehr, sehr gut damit helfen können. Wilson Harris war übrigens der Torschütze. Der hatte so ein ähnliches Tor die Woche davor auch schon gemacht. Das mit für die Liga Besonderste, wo sie nicht quasi davon wegkamen, das ständig zu posten, war, dass das Stadion ausverkauft gewesen ist. Es gab 14.637 Zuschauer oder 73. Das Stadion wirkte zwar recht voll, aber ich habe trotzdem immer leere Plätze gesehen. Aber trotzdem freut es mich natürlich, dass nach all den ganzen Lücken, die man ständig sieht, doch mein pickepacke vollgepacktes Stadion da war. Weil das war jetzt nicht zwingend immer so.
Ja gut, aber es ist ja auch eine Top-Partie. Und Tampa hat man natürlich gerne auch zu Gast und sieht man sich natürlich auch gerne an. Von daher gar nicht so überraschend.
Nö, aber gab halt schon einige Top-Spieler diese Saison, weil es nicht voll gewesen ist. Daher freue ich mich, dass es halt geklappt hat. Ansonsten muss ich sagen, dass ich die Spezialtrikots von Louisville langweilig fand. Denn die hatten ganz groß angekündigt, ein Spezialtrikot zu tragen. Und das war im Prinzip ein standardschwarzes Adidas-T-Shirt, wo man die Streifen gold gefärbt hat und Logo plus Sponsor gold gefärbt hat. Ganz ehrlich, solche Trikots hat man jetzt schon des Öfteren gesehen. Da war jetzt nichts Spektakuläres, fand ich dran.
Ja, und Gold ins Trikot mit reinzunehmen, bin ich nicht so der große Fan von. Aber Standardtrikots.
Wenn du zu dem Spiel nichts zu sagen hättest, würde ich noch zum nächsten Eastern Conference Spiel übergehen. Auch wenn dann nur die Heimmannschaft aus der Eastern Conference kam.
Ja, nur zu.
Im zweiten Spiel, was um ein Team ging, das ein bisschen Abstand hat zur Top 3, aber gerne dahin kommen möchte, war die Partie zwischen Birmingham Legion aus Alabama und San Diego Loyal aus der Western Conference und Kalifornien. Auch das war eine Partie, auf die ich mich gefreut habe, die allerdings genauso torreich war wie die eben gehörte Partie. Nur fand ich da den Spannungsfaktor, was Torchancen angeht, doch wesentlich höher. Oder siehst du das in der Hinsicht anders?
Nee, da kann man wirklich sagen, beide Teams hatten ihre Chancen und beide Teams hatten sehr, sehr große Chancen. Und beide Teams hatten, je nach Betrachtungsweise, Glück und Pech. Glück natürlich, weil der Pfosten zum Beispiel da ist. Pech umgedreht, der Pfosten ist da. Das ist beiden Teams, wenn ich mich nicht irre, sogar passiert, dass sie entweder die Latte oder den Pfosten trafen oder einfach der Ball dann mit ein bisschen mehr Glück als Verstand da nochmal abgefälscht wurde und dann ins Aus ging oder der Torhüter da in letzter Sekunde nochmal nachgreifen konnte. Also beide hatten da wirklich sehr hochkarätige Chancen. Am Ende ist aber halt nur ein Tor gefallen und das ist schon in der 20. Minute roundabout gefallen durch eine Ecksituation und eigentlich eine Ecksituation, wie sie aus dem Lehrbuch kommt. Der Ball wird hochgeschossen, Kopfball von Agudelo und der Ball ist drin. Also, ja, so könnte man es quasi den Jugendspielern zeigen, damit sie es nachtrainieren.
Habe ich auch gedacht, auch wenn da wieder mein Gedanke war, warum keiner an den Pfosten gewesen ist, also von San Diego, weil da war ja mega viel Platz in der Ecke, wo der Kopfball reingeflogen ist. Also ich weiß nicht, da war irgendwie mehr Platz als Menschen. Da hätte man locker den Teambus zwischenparken können. Aber ich fand den Keeper von San Diego trotzdem echt gut. Der hatte einige gute Paraden gezeigt. Und den habe ich so ein bisschen mit Sonderlob vermerkt, was die Spieler von San Diego angeht. Koke Vegas ist das by the way.
Aber Vegas ist ja sowieso, der hat eigentlich regelmäßig richtig starke Partien, finde ich. Und hält so das Team des Öfteren mal in letzter Sekunde nochmal über Wasser. Ist dann halt nur doof, wenn vorne nichts passiert.
Da kann ich dir nur zustimmen. Sein Gegenpart hatte spontan bemerkt, dass es mal einen Trend gab, sich die Haare platinblond zu färben. Und hat ihn, glaube ich, im zarten Alter von 37 auch jetzt mal mitbekommen. Das Besondere, abgesehen davon, war, dass er mit dieser Partie, die ja ohne Gegentor überstanden hat, der erste Keeper der aktuellen Saison ist, der zweistellig ohne Gegentore geblieben ist. Das war jetzt ein 10. Ligaspiel ohne Gegentor in der aktuellen Saison, womit er zum Zeitpunkt der Aufnahme da die meisten weißen Westen hat. Das war als kleiner Extralob am Rande.
Wollen wir noch ganz kurz aus einer anderen Partie, die wir jetzt gar nicht groß besprechen müssen, nur über eine kleine Szene möchte ich ganz kurz mit dir reden, weil wir sie auch diskutiert hatten schon.
Dann lass mich raten, es geht mit einer Mannschaft, die gerne wie die Büffel nach vorne stürmt.
Die auch einen rot-schwarzen Farbmix, den wir noch in einer anderen Partie, meine ich, sehen werden. Es geht um die Red Bulls. An sich die Partie uninteressant. Allerdings gab es wieder mal eine Szene, über die ich ganz kurz mal mit dir reden wollen würde, weil sie irgendwie schwer verständlich ist. Mal wieder und mal wieder trifft es halt dieses eine Team und so langsam ist das schon gar nicht mehr witzig. Es geht genauer gesagt um Caden Clark, der dieses Mal eine Straight Red Card bekommen hat. Und wir haben uns die Szene ja zusammen angesehen. Wir haben sie uns mehrfach angesehen. Und es ist ein bisschen verwunderlich, für was es da diese Karte schon wieder gibt. Das jetzt ist die 9. rote Karte insgesamt in dieser Saison schon für die Red Bulls und die 2. hintereinander. Und es ist wieder genau das Gleiche, dass man gar nicht weiß, warum es da in der Situation eine rote Karte gibt. Was passiert? Caden Clark bekommt den Ball zugespielt und will Richtung gegnerisches Tor stürmen. Und beide halten sich so ein bisschen fest dabei. Der Gegner hält ihn ein bisschen mehr fest. Und dann ist so am Trikot gezüpfel und das Übliche halt. Das wird gepfiffen, weil die beiden sich dann auch so ein bisschen ins Streiten kommen. Und dann schubst man sich da so ein bisschen und tauscht wörtlich ein paar Nettigkeiten aus. Soweit alles ganz normal. Die anderen kommen auch noch mit dazu, die schubsen auch noch ein bisschen mit rum. Aber es ist an sich eigentlich in dieser Situation nicht wirklich was Wildes. ein paar Schubsereien, aber sanfte Schubsereien, wie man sie in jeder U-Bahn regelmäßig erlebt. Nichts Dramatisches. Und diese Szene endet mit 3 gelben Karten und einer straight red card, die eben für Kane Clark ist. Und wir haben dann mal ein bisschen nachrecherchiert. Die offizielle Begründung lautet gewaltvolles Verhalten sozusagen oder gewalttätiges Verhalten. Und ich bin weiterhin ein bisschen verwundert, worüber oder wofür, weil man sieht an sich in keiner Szene ein wirklich gewalttätiges Verhalten. Ja, er schubst einen Spieler, aber auch nicht sonderlich krass, wo man sagen könnte, okay, das ist eine rote Karte, sondern das ist halt so aus dem Streit heraus. Auch da sieht man, dass der eine Spieler ihm da mit Sicherheit gerade ein paar nette Worte zugerufen hat und er ihn aus diesem Grunde wegschiebt oder schubst, aber halt nicht doll, ganz leicht einfach. Und dafür eine rote Karte zu geben, finde ich dann schon ganz schön hart. Weil auch die anderen Spieler, die ähnlich agiert haben, haben allesamt gelb bekommen. Was würdest du denn sagen? Hast du das anders gesehen, oder?
Du weißt, ich liebe es durchaus, mit dir über irgendwelche Sachen zu diskutieren. Aber ne. Also bei den meisten Fouls oder roten Karten, die wir hier regelmäßig besprechen, bin ich meistens durchaus der Meinung, dass die stellenweise verdient oder zumindest irgendwie nachvollziehbar ist. Aber bei der habe ich das genauso oft geguckt wie du und habe es nicht verstanden. Ich habe erst gedacht, dass das durch dieses Trikotgezupfe gewesen sein soll. Aber das war es ja dann auch nicht. Und da, wie gesagt, das einfach eine gefühlt normale Kuschel-Schutzsituation gewesen ist. Also ich verstehe es nicht, warum er rot bekommt und die anderen gelb bekommen. Gelb für dieses vielleicht unnötige Aufeinander-Losgehen hätte ich ja noch halbwegs verstanden. Aber glatt rot? Warum? Wieso? Weshalb? Ich meine, klar, er ist an sich Spieler der Red Bulls 1 und ich glaube nicht, dass die Karte zwingend für die MLS gilt. Das heißt, wenn er jetzt da eine Woche auf der Bank sitzt, kann es denen egal sein. Aber es ergibt halt für mich keinen Sinn, ihm die rote zu geben. Eine gelbe und zu sagen, Jung, beim nächsten Mal oder noch so eine Diskussion, du bist weg, gehe ich mit. Aber wenn es dafür schon rot gibt, was ist denn dann daraus die Schlussfolgerung?
Genau, das frage ich mich nämlich auch. Er hat von der USL jetzt ein Spiel Sperre bekommen. Das heißt, in der nächsten Partie wird er nicht dabei sein dürfen in der USL. Für die MLS hat das keinen Einfluss, aber auch da spielt er halt nicht regelmäßig, wenn dann überhaupt als Joker. Und die Spielerfahrung soll er halt in der USL sammeln. Und dann ist das jetzt natürlich richtig doof. Und genau das ist halt der Punkt. Wenn das schon eine rote Karte, eine straight red ist, was sind denn andere Situationen? Also da wird es dann, glaube ich, irgendwann auch ganz schön eklig, zum einen fair zu entscheiden und vor allem auch vernünftig zu entscheiden. Wenn solche Situationen schon so hoch gepusht werden, dass der Spieler da wirklich eine Strafe bekommt, dass ein Schiedsrichter eventuell auf dem Platz eine Situation härter sieht, als sie dann tatsächlich wirklich ist. Der Schiedsrichter, das sieht man auch, tauscht sich lange mit seinem Assistenten aus. Und der Assistent wird ihm auch gesagt haben, dass Caden Clark den einen Spieler geschubst hatte. Also, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass der Schiedsrichter vielleicht in der Situation das halt härter sieht und das deswegen auf Rot erstmal geht, ist auch nicht gut, aber okay, kann ich vielleicht in Ansätzen noch nachvollziehen. Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, dass die Liga solche Situationen tatsächlich für bestrafenswert mit einer Sperre von einem Spiel hält und diese rote Karte nicht einfach zurückgenommen hat, weil sie an sich ist sie einfach albern. Und das ist halt ähnlich albern wie die Situation in der letzten Woche schon. Und das ist dann auch, ist ehrlich gesagt keine gute Werbung für die Liga, wenn die Karten dann dermaßen falsch auch mitgenutzt werden.
Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Also auch da wieder so ein Punkt, der hätte einen Videoschiedsrichter, der sich das Ganze nochmal genauer anguckt oder vielleicht noch irgendwie Zwischensprache hält oder vielleicht menschlich versucht, das einzuordnen, helfen können. Weil bei aller Liebe, ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Und eine Vorbildsituation für zukünftiges Verhalten ist es ja auch nicht. Und man wird dadurch auch keine Diskussion an sich unterbinden können, weil beim Fußball wird es halt mal emotional auf dem Platz. Und wenn es jetzt für dieses kleine, noch recht harmlose Gekabbel schon glatt rot gibt, Aber bei dem richtig harten Gekabbel letzte Woche beim Spiel in der League One, nur gelb, dann verstehe ich da die Gewichtung nicht. Also daher, bei aller Liebe, ich lässt ja gerne über Ted Ankel, den MLS-Schiri. Und ich denke, selbst der hätte das besser gehandhabt.
Ja, der hätte halt 20 gelbe Karten verteilt in der Situation.
Ja, aber immerhin keine Sperre. Also, ich sollte eine Petition starten. Ted Ankel für die USL.
Ah, nee, vielleicht nicht. Einfach den Videoschiedsrichter zurück in die USL. Das wäre vielleicht die bessere Variante. Wollen wir aber noch kurz über San Antonio sprechen?
Können wir gerne machen, wenn du möchtest. Denn durch die eben genannten Spiele haben sich ja einige Tabellensituationen geändert. Denn Birmingham hat San Diego wichtige Punkte geklaut und die Colorado Springs Switchbacks haben sich mit El Paso Punkte liegen lassen. Und eine Mannschaft, die das ausnutzen wollte und konnte, war der souveräne Tabellenführer der Western Conference, die auch jetzt für die Playoffs qualifiziert sein müssten, zumindest laut Livestream-Übertragung. Ich rede vom San Antonio FC, die Las Vegas zu Gast hatten. Was ist dir bei der Partie hängen geblieben?
Hängen geblieben ist mir vor allem das erste Tor tatsächlich, weil ich fand, dass das ein sehr schönes Tor war. Einfach vor allem, weil der Winkel, aus dem Nicky Hernandez da schießt, sehr spitz ist und das kein einfaches Tor war. Vielleicht war es auch gar nicht so geplant. Also es kann natürlich auch wieder das klassische Ding sein, dass er eigentlich die Flanke schießen wollte und der Ball dann versehentlich im Tor landet. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, weil er wirklich aus einem sehr, sehr spitzen Winkel von außerhalb des Strafraums sogar ins Tor direkt reintrifft. Kann man schon mal machen. Sieht ganz nett aus.
Würde ich genauso sehen. Und das wird auch auf jeden Fall zum Tor der Woche in die Nominierungsvideoliste gepackt. Und da würde ich sogar sagen, dass das verdient ist. Weil man so ein Tor jetzt nicht zwingend jedes Mal sieht. Das zweite Tor, da schwanke ich zwischen schlecht verteidigt und gut gemacht. Denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab es eine Freistoßsituation. Und auch da eigentlich das Klassische. Der Ball flog meilenweit in den Strafraum hinein. Und kurz vorm rechten Pfosten, ich würde schätzen 1-2 Meter, setzt sich ein Spieler von San Antonio gegen 2-3 Verteidiger durch und köpft den Ball rein. Das hat er, wie ich fand, gut gemacht, aber naja, die 2-3 Leute hätten das irgendwie schon klären sollen können. Dürfen müssen, aber so war dann auf jeden Fall die Partie entschieden.
Aber also da muss ich sagen, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht verteidigt. Er ist einfach einen Ticken früher abgesprungen, bekommt deswegen den Ball im Kopfballduell besser. Und was dann dazu kommt, ist wieder der Faktor Glück bzw. Pech, je nach Perspektive. Weil er köpft den Ball an den Rücken des Verteidigers und von dort aus geht er dann ins Tor. Also, das hat er natürlich gut gemacht, auch wenn ich nicht glaube, dass er das so beabsichtigt hat. Aber am Ende ist es einfach auch für die Verteidigung ist viel Pech dabei. Da haben wir schon viel schlimmere Situationen gesehen, wo Verteidiger definitiv versagt haben. In dem Fall ist einfach, beim nächsten Mal läuft's anders.
Das stimmt. Vegas hatte in der letzten Zeit nicht wirklich viel Erfolg. Das war jetzt die zweite 0-2-Niederlage gegen San Antonio in den letzten 4 Spielen. Sie sind zwar noch auf dem Playoff-Platz, aber der Anfangsschwung mit Danny Trejo ist schon länger eigentlich versandet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, San Antonio gefällt mir tatsächlich diese Saison mal wieder sehr gut. Sie spielen sehr, sehr guten Fußball, haben sehr schöne Tore, eine gute Offensive. Und mit 56 Punkten aus 24 Spielen sind sie aktuell das beste Team und haben auch im Vergleich zur Eastern Conference schon eine echt komfortable Ausgangslösung. Und da bin ich ganz offen, traue ich denen durchaus zu, bis ins Finale der Playoffs zu kommen, wenn sie denn jetzt keinen Einbruch erleiden, was ja manchmal gerne passiert, wenn es auf Playoffs zugeht.
Ah gut, und Playoffs haben ja ihre eigenen Gesetze, genauso wie der Pokal. Und da ist natürlich, da reicht ja ein Spielaussetzer und schon war es das für dich. Von daher mal abwarten.
Wenn du jetzt schon fleißig dabei bist, das Phrasenschwein zu füttern, hättest du was dagegen, mir in der Pause dafür ein Getränk auszuschenken?
Was darf es denn sein?
das besprechen wir gleich und würde ich sagen, hören wir uns dann gleich wieder nach einem guten Getränk, haben wir natürlich dann noch ein paar Wochenendempfehlungen. Das dann aber gleich nach einem kühlen Getränk für euch und uns. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Bevor wir uns dem Wochenende zuwidmen, haben wir für euch noch ein paar Tipps, was die Spiele angeht. Und da sind tatsächlich wieder einige Leckerbissen dabei, wie ich finde. Aber, wie sagt man so schön, Ladies first. Deswegen, Anne, darfst du gerne dir die ersten Spiele raussuchen.
Also, ich glaube, der größte Leckerbissen an diesem Wochenende dürfte die Partie zweier Teams sein, über die wir jetzt gerade schon gesprochen hatten, nämlich die Switchbacks empfangen zu Hause die Rowdies aus Tampa. Und diese Partie ist vor allem deshalb interessant, weil natürlich die Switchbacks jetzt mal wieder versuchen müssen, ein paar Tore weniger zu kassieren. Die Rowdies müssen natürlich jetzt mal versuchen, ein Tor zu machen oder vielleicht auch mehr, wäre ganz gut. Und was eventuell noch ein interessantes Faktum sein könnte, ist, dass die Switchbacks bereits an dem Donnerstag zuvor eine relativ harte Partie, nämlich gegen Sacramento, auswärts haben und dann wenige Tage später zu Hause gegen die Rowdies spielen dürfen. Also kann es sein, dass sie da einiges an Kraftreserven doch mal hervorbringen müssen, um die Partie da halbwegs überstehen zu können. Aber man könnte schon fast vermuten, dass auch in dieser Partie das ein oder andere Tor fallen wird. Ansonsten eventuell auch, oder nicht eventuell, sondern auf jeden Fall, auch eine interessante Begegnung, einfach weil sie in der Tabelle doch noch verhältnismäßig nah beieinander sind. Heißt also, das eine Team auf Platz 2 und schnüffelt ein bisschen in Richtung oberes Team. Das Problem ist, das oberste Team ist San Antonio. Also ist das Schnüffeln noch weit entfernt. Und das andere Team befindet sich so etwa im oberen Tabellendrittel. Und es handelt sich dabei um El Paso, die auf Platz 6 der Tabelle sind. Und es ist San Diego, die auf Platz 2 in der Tabelle sind. Und die beiden treffen aufeinander. Und das dürfte vor allem deshalb interessant sein, weil sie A, bis dato noch nicht so oft aufeinander getroffen sind. Und B, beide Teams natürlich gewisse Ambitionen haben. Gerade El Paso dürfte jetzt nach dieser Partie wieder Mut gefangen haben, kann man zumindest hoffen, und wissen, wie man verteidigt, wie man auch eine Freistoßsituation in der 94. Minute verteidigt. Und San Diego, die zuletzt ja eine sehr gute Phase hatten, jetzt diese eine Niederlage hatten, werden natürlich unbedingt gewinnen wollen. Und das könnte ein hitziges Duell werden. Was empfiehlst du denn?
Ich habe tatsächlich hauptsächlich zwei Partien, die sich auch geografisch ähnlich einteilen wie bei dir. Die erste ist die Partie zwischen Memphis und Birmingham Legion. Das sind Platz 3 und 4 der Eastern Conference. Da geht es auch darum, ob Memphis an Louisville und Tampa dranbleiben kann und oder eben ob Birmingham daran anschließen kann und den Dreikampf zu einem Vierkampf machen kann, was den Titel angeht. Und das zweite Spiel wird auf jeden Fall ein stimmungstechnisches Leckerbissen. Ob spielerisch wird, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich rede vom Copa Texas, also vom texanischen Pokalspiel, zwischen San Antonio und Rio Grande Valley aus Edinburgh, Texas. Gibt also das Texas Derby. San Antonio bekommt an dem Tag auch die offizielle Copa Texas Trophäe verliehen, die sie ja schon länger feststehen haben als Sieger. Und es wird eben ein wichtiges Spiel für beide. San Antonio will natürlich weiterhin die Tabellenführung festigen. Und RGV, die Stand heute das unterste Team sind ihrer Conference, wollen noch in Richtung Playoffs kommen sind auch gar nicht mal so weit davon entfernt. Das heißt, für beide wird es noch um was gehen. Auch wenn RGV das schwieriger haben wird, was zu erreichen im Vergleich von beiden Mannschaften. Trotzdem freue ich mich drauf, weil ich beide Fanlager ganz gut kenne und auch durchaus schätze und glaube, dass das kleine Derby wird unterhaltsam werden.
Der heimliche RGV-Fan empfiehlt also ein Spiel von RGV gegen den Tabellenersten. Beide Teams haben 30 Punkte Unterschied. Also ich weiß ja nicht, ob das so spannend werden wird oder ob das so ein erwartungsvolles Duell werden wird. Ich habe eine Vermutung, wer diese Partie gewinnen könnte.
Die Vermutung habe ich auch, aber im letzten Spiel war RGV gegen San Antonio deutlich überlegen und hätte das Ding sogar auch eigentlich gewinnen müssen. Aber es ging doch eher darum, dass RGV 7 Punkte Unterschied hat zu dem ersten Playoff-Team und das bei einer Partie weniger. Das heißt, für die geht es jetzt nicht mehr darum, den Titel zu holen, sondern lediglich in die Playoffs zu kommen. Und das ist durchaus noch möglich. Aber ja, San Antonio ist der Favorit, da gibt's auch keine zwei Meinungen. Aber ich dachte halt, als Texas-Derby dürfte schon unterhaltsam genug sein.
Hast du ansonsten noch Empfehlungen?
Tatsächlich nicht wirklich. Also, es gibt ein paar Partien, die bestimmt unterhaltsam werden, aber keine, wo ich jetzt noch sagen würde, dass man dafür nachts aufbleiben sollte. Oder habe ich da einen Geheimtipp übersehen, den du noch hast?
Ich würde dir da tatsächlich zustimmen.
Wer Livestream-Aufzeichnungen mag, denn wir können das jetzt nur im Nachhinein empfehlen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also für euch in der Vergangenheit, trifft noch Birmingham auf Detroit, was unterhaltsam werden dürfte, New Mexico auf Memphis oder Orange County auf Vegas. Das sind alles Partien, wo es noch um recht viel geht. Wer also ja ganz schön in der Zukunft von euch ist, kann die Partien auf jeden Fall nachgucken, weil ich die durchaus empfehlenswert finde. Nur halt mit Blick aufs Wochenende halt natürlich schon zeitlich unmöglich sind. Also außer ihr habt eine Zeitmaschine in der Hand. Wenn ja, dann möchte ich sie aber bitte in der Zuschauerpost auch für uns vorliegen haben.
Bevor du jetzt ganz in die Science-Fiction-Welt abdriftest, würde ich vorschlagen, könnte es das Fall gewesen sein?
Habe ich gar nichts daran auszusetzen. Dann darfst du gerne die Abmoderation der wunderschönen Zugangswege zu uns machen, da ich bis heute vergessen habe, wie wir auf Facebook heißen.
Das sind diejenigen, die knapp 60 sind und noch nie Facebook verwendet haben. Wenn ihr uns gerne Feedback geben möchtet oder bestimmte Themen angesprochen werden sollen, dann meldet euch gerne bei Facebook unter US Soccer News und bei Twitter unter Box2Box, geschrieben Box2B. Ansonsten bewertet auch gerne den Podcast bei iTunes, was nicht mehr iTunes heißt, sondern Apple Podcasts. Und bei Spotify.
Wir sollten uns aber eine StudiVZ-Seite zulegen. Ich habe gehört, das wird das nächste große Ding.
Schade, dass die schon gar nicht mehr gibt.
In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zugehört haben und vor allem natürlich für deine, wie immer, charmante, unkompetente Mitmoderation. Und würde sagen, ich wünsche euch allen viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Viel Spaß mit dem US-Fußball am Wochenende. Dann hören wir uns nächste Woche wieder in Folge 25 von Sideline, der USL-Podcast.
Und jetzt sportfrei.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Oh.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.